So, und ich habe jeden Tag, so wie du und wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, unendlich viel mit KI zu tun. Natürlich nutzen wir das alles. Gleichzeitig bringt das was mit, wo wir New Work brauchen. Nämlich das Maß an Unsicherheit nimmt doch maximal zu. Ist mein Job sicher? Was werden wir morgen tun? Werden uns Roboter töten? Und so weiter. Also das sind so tausend Dinge. Und ich glaube, das ist auch so der härteste Test für psychologische Sicherheit. Schaffen Führungskräfte, das klarzumachen, dass wir vielleicht uns Menschen brauchen. Wir leben aber jetzt schon in Zeiten von Ressourcenmangel. Ne? Wir haben überhaupt keine Ressourcen mehr. Wir haben doch alle keine Zeit mehr. Wir haben auch keine Energie mehr. Das heißt, eigentlich müssten wir total dankbar sein, dass da Technologie kommt, die extrem viel hebeln kann. Wir müssen halt sehr genau die Frage stellen, was muss gehebelt werden? Wozu hebeln wir das und in welche Richtung benutzen wir das? Also auch dieses Thema Vision, Ausrichtung. Das haben viele Organisationen gar nicht.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast zur Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Lasse Reingans. Lasse ist Medienwissenschaftler, er ist Unternehmer und Autor aus Bielefeld. Als Geschäftsführer der Reingans GmbH wurde er weltweit bekannt, als er in seiner Agentur den 5-Stunden-Tag bei vollem Gehalt einführte. Ein Experiment, das unter anderem im Wall Street Journal, der New York Times und auch der Zeit für Aufsehen sorgte. Von Lasse wollte ich einmal wissen, was aus der New Work-Bewegung der letzten Jahre eigentlich geworden ist und inwieweit der größer werdende Ruf nach Leistung die Debatte gerade verändert. Wir sprechen darüber, warum New Work von vielen Unternehmen immer noch missverstanden wird, aber auch welche Kerngedanken besonders in Zeiten von künstlicher Intelligenz wichtiger als je zuvor sind. Wenn du also besser verstehen willst, in welche Richtung sich die Arbeitswelt gerade verändert und was das für gute, für gelingende Führung bedeutet, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Lasse Reingans. Hallo Lasse, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wiederholt heute mit dabei bist. Hi.
Frequent Flyer bei Benjamin. Vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Dankeschön.
Ja, du, also ich habe mich gefreut. Ich habe mal gerade geguckt, bevor wir hier zusammengesprungen sind. Folge 92, warst du schon mal da? Für alle, die nochmal den Feed runter scrollen wollen, das ist knappe 3 Jahre her. Wir haben mittlerweile die Folgenzahl hier so gut wie verdoppelt. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, was sich auch verändert hat, ist einiges in dieser Arbeitswelt. Wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert. Die Welt ist ziemlich verrückt. Und ich habe mich so gefragt, wenn du so auf die letzten Jahre schaust und gerade so vielleicht dieser Gap zwischen 2023, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da haben wir über wenige Arbeiten gesprochen, 5-Stunden-Tag, was bedeutet New Work in Unternehmen, Freiheit, Flexibilität, all die Themen, die Friedrich Merz sehr, sehr stark mag und wo er ein großer Fan von ist. Und jetzt leben wir und arbeiten wir so gefühlt heute zumindest irgendwie in so einer bisschen anderen Welt. Wie nah oder wie fern fühlt sich diese Zeit für dich an?
Ja, ich erstmal krass, vor 3 Jahren war die Welt wirklich noch anders. Da war ja so gerade so Corona im Abklingen und Corona hat ganz viel hinsichtlich neuer Arbeit ja bewegt. Nämlich man konnte plötzlich woanders arbeiten, das war irgendwie okay, man muss nicht für einen 30-Minuten-Termin einmal um die Welt fliegen. Davon ist auch vieles zum Glück geblieben, ne? Aber zur Frage zurück, wie fühlt sich das jetzt an? Oh krass, ich habe gerade, als du das erzählt hast, so gedacht, hätte ich mir die Folge nochmal selber anhören sollen. Mal sich da nochmal reinzufilmen. Aber damals waren die Zahlen genauso klar wie jetzt, ne, von wegen Fachkräftemangel und Arbeitnehmermarkt und nicht mehr Arbeitgebermarkt und irgendwie kann man sich so die Arbeitswelt so zuwerfen oder zurechtschneiden, wie die sinnvoll vielleicht ist. Dann muss ich wieder sagen, okay, VUCA zeigt, ey, selbst wenn alles so vermeintlich klar ist, jetzt, 3 Jahre später, sind die Fachkräftezahlen oder die demografische Wandel zahlen ja immer noch total klar. Wir werden hier in ein paar Jahren viele Millionen Arbeitnehmer weniger haben. Aber trotzdem kommt der neue Player KI gerade ins Spiel und das mischt die Karten wieder komplett neu. Also es gibt diese Sicherheit, die Zahlen irgendwie früher in den 60er Jahren mal vielleicht gebracht haben, gibt es ja gar nicht mehr, weil selbst wir New Work-Hasen müssen mal kurz eingestehen, ja, Fachkräftemangel ist sicher real, aber heißt noch nicht zwangsläufig, dass die Arbeitswelt weiter New Workig wird oder bleibt oder alle jetzt einen Job haben, den sie sich selber stricken können und remote arbeiten können, sondern we don't know yet. Und übrigens, da ist genau New Work ja doch stark, weil das ist eigentlich die Besprechbarkeit, die dadurch irgendwie in den Raum gegeben wird und erlaubt wird, wo wir als Teams oder als Menschen, Individuen irgendwie gemeinsam aushandeln können, hey, wie kann es denn sinnvoll werden? Wie sollte es denn werden? Deswegen, ja, krass, das war mal kurz gedanklicher Memory Lane Trip runter. 23 sah die Welt wirklich New Workig aus. Jetzt können wir nur hoffen, dass New Work nicht beerdigt wird von Merz und Co., weil das Teil der Antwort und nicht Teil des Problems ist.
Genau, da wollen wir heute mal so ein bisschen hinschauen. Ich finde, wenn ich jetzt auch auf die letzten Jahre gucke, dieses Buzzword zumindest, wenn man es mal so als so einen großen Begriff begreift, New Work, darüber wird immer weniger geredet. Also ich habe das Gefühl, es war gerade, wie du es erklärt hast, in dieser Corona-Phase 2020, 21, 22 war es ein Riesenthema. Viele Unternehmen haben zumindest gesagt, sie machen sich auf den Weg, haben sich das auf die Fahne geschrieben. Die Frage ist ja immer so, eigentlich mit welcher Intention dahinter und was haben sie wirklich getan? Aber es war zumindest ein großer Trend. Es war ein Riesenhype. Und ich habe mich schon gefragt, ist jetzt New Work irgendwo aufgrund dieser Krisen, durch die wir gelaufen sind, auch der Wandel von Arbeitnehmer mehr zu einem Arbeitgebermarkt, KI, ist es ein Thema, was jetzt beerdigt wurde schon oder ist davon irgendwas spürbar geblieben? Oder vielleicht sogar läuft das irgendwie weiter, aber wir nennen es bloß anders?
Also ich glaube, erstmal wurde New Work missverstanden. Egal wie die Intention dahinter war, das wurde missverstanden. Das wurde irgendwie, ganz viele damals zu Anfang von Corona meinten, ja, New Work ist dieses Homeoffice. New Work ist dieses Remote Work. Ja, ist vielleicht ein Teil davon, aber am Ende geht es ja um was ganz anderes. Wo können wir sinnvoll die bestmögliche Arbeit leisten, ohne uns daran zu zerreiben oder kaputt zu gehen und vielleicht besser unsere Stärken ins Team tragen, sodass wir gemeinsam was Besseres machen können? Und warum machen wir das eigentlich alles? Also solche, überhaupt die psychologische Sicherheit der Besprechbarkeit zu haben, ist ja auch eigentlich rund um New Work das Ding. Und ich glaube, es gibt jetzt gerade so eine Art Kulturkampf, ne? Es gibt die Friedrich Merz dieser Welt, die sehr gerne sich an ein Bild der Vergangenheit hängen, was es nie so gegeben hat, in der Hoffnung, dass da komplexe Fragen simpel beantwortet werden können. Ne? Also diese Aussage mit, wir müssen jetzt hier in Deutschland mehr arbeiten, was übrigens nicht mehr leisten hieß, sondern wir müssen jetzt hier mehr arbeiten. Und gleichzeitig sieht man ihm kurz später mit zwei Fingern eine E-Mail schreiben, wo ich denke, ja, Freundchen, das ist echt das Leistungsprinzip, wurde hier aber nicht beachtet, dass du mit zwei Fingern glaubst, eine E-Mail schreiben zu können. Also ich glaube, es gibt das Lager konservative, nach hinten blickende, die ein verklärtes Bild auf früher hatten. Und es gibt die, die irgendwie merken, boah, wir können das alles nur gemeinsam schaffen. Man muss genau als Menschen zusammen gut arbeiten. Die Faktenlage ist eigentlich ziemlich klar. Also was die Studien hergeben, da wird schon gezeigt, dass dieses Thema psychologische Sicherheit der signifikante einzige Faktor ist, wenn und warum Teams high-performing sind. Das ist schon lange klar. Ne? Also Amy Edmondson mit dem Buch hier Die angstfreie Organisation hat das auch ziemlich klar nochmal auf ein nächstes fundierteres Level gezogen, was Google vor 10, 11 Jahren in Studien mit 180 Teams herausgefunden hat. Und ich glaube, das ist erstmal dieses psychologische Sicherheitsthema ist der Produktivitätsfaktor von morgen, vor allem in unsicheren Zeiten. Deswegen glaube ich, diese zwei Lager bekämpfen sich hart, weil beide natürlich glauben, Recht zu haben. Und ich bin ja auch eher der Freund für New Work und nicht der Freund für das Gestern. Ich glaube, es wird jetzt sich zeigen. Es wird, glaube ich, Geschichten geben von Organisationen, die gewinnen und auch welchen, die scheitern. Und ich glaube, rückblickend kann man dann rausfinden, was wirklich funktioniert hat. Meine persönliche Meinung zu heute ist, was sehen wir gerade? Wir sehen Megakrisen, vor allem in Deutschland. Ne? Deutschland ist abgehängt, wenn man nach Europa auch alleine guckt, was die Zahlen angeht. Ne? Also wir wachsen nicht, wir sind eher im Sinkflug. Der Herbst der Reform, der groß angekündigt war letztes Jahr, da kam auch nichts und ist auch nichts passiert. Es gibt eine total sprunghafte Inkonsequenz in der Regierung. Ne? Hier mal Heizungsgesetz da, dann wird es weggerotzt und dann wird irgendwas. Dinge, die eigentlich auf dem Papier sinnvoll sind, wie Energiewende, wird plötzlich geopfert und jeder fragt sich, wofür und warum, und es macht nicht nach hinten raus nachhaltig Sinn. Und dieses Wort nachhaltig ist auch ein Teil von New Work. Wie soll es werden und wie können wir nachhaltig besser werden? Das ist doch die Grundfrage. Aktuell ist da viel unklar. Und ich glaube, dass das Problem und in dieser unsicheren Zeit ist genau New Work eigentlich die Antwort. Das will ich eigentlich nur mit dem langen Monolog produziert haben als Antwort. Denn in dieser unsicheren Zeit mit Megakrisen, wo morgen was anders ist als gestern, wo jetzt 2026 anders ist als 2023, wir müssen viel schneller lernen, wir müssen viel schneller gemeinsam lernen. Wir haben super viele Perspektiven, die alle ein Stück wahr sind, sicher. Auch Herr Merz, auch Frau Reiche haben sicher in manchen Bereichen recht in ihren Annahmen, aber nicht für diese komplexe Gesamtsituation. Und da braucht es Austausch, Sicherheit, Menschen, Gemeinsames, eine Vision, ein Narrativ von morgen, ein Zukunftsszenario, wo wir hinwollen. Und deswegen bin ich der Auffassung, New Work sollte besser nicht beerdigt werden, sondern neu interpretiert oder neu verstanden werden und für jede Organisationsform eben zusammengesteckt werden, so dass es perfekt passt.
Ich finde, da war jetzt super viel drin. Vor allen Dingen, was bei mir auch hängen geblieben ist, ist dieses, vielleicht wurde New Work auch falsch verstanden. Und dieses Falschverstehen auch zusammenzubringen mit der Frage, ist jetzt New Work überhaupt ein Gegensatz zu einer Leistungsorientierung, so wie du es auch beschrieben hast, ne? Also wir haben diesen Ruf nach Leistung, alles soll produktiver werden, wir wollen Innovation, wir wollen vielleicht auch effizienter werden, gerade in Zeiten der Krisen. Demgegenüber steht so ein bisschen jetzt diese New Work-Bewegung, wo man sagen könnte, okay, wir brauchen jetzt eine Performance-Kultur, so, da hat jetzt irgendwie New Work nicht mehr so viel mit zu tun. Wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Frage, haben wir es falsch verstanden, beziehungsweise ich würde es mal umdrehen, was haben wir denn falsch verstanden, was genau zu diesem Bruch sorgt? Also, dass wir New Work irgendwie schwer mit Leistung zusammenbringen.
Also ich glaube, wenn man so aus dem Taylorismus kommt, und da kommt jemand und hinterfragt die KPIs, die damals galten. Zum Beispiel die Anzahl von geschriebenen E-Mails, die Anzahl von Kundenbesuchen im Vertrieb und so weiter. Dann wird halt komplett das, was man nicht messen kann, ausgeschlossen. So, also die alten Werte, die passen halt nicht mehr. Ne? Also das Thema E-Mail-Beispiel von Friedrich Merz aus dem Bundestag mit zwei Fingern. Ist die Anzahl von E-Mails überhaupt eine relevante Größe in der heutigen Arbeitswelt? Oder ist es vielleicht der Inhalt? Ist es die Beziehungsebene? Ist die Schnelligkeit von, keine Ahnung, Interaktion und so weiter? Und ist übrigens der Inhalt von solchen Mails, hat der auch noch irgendeine Bewandtnis? Und wie lange braucht man dafür, das gut vorzubereiten, nachzubereiten und so weiter? Ich glaube auf jeden Fall, damals war das für solche KPI-getriebenen Ansätze erstmal schwer zu verstehen. Da kam nämlich irgendeine bunte Dude-Kultur, die haben sich geduzt, haben nicht mal mehr Anzüge und Krawatten getragen und haben auch irgendwo gearbeitet, so Digital Nomad-Style. Und das war einfach nicht nachvollziehbar, weil man das auch nicht in Excel-Tapeten messen konnte. Ich glaube, missinterpretiert wurde dann, okay, wir müssen New Work als Checkbox-Projekt begreifen und haben dann Obstkorb, einen Tischkicker und dies und jenes. Und dann kam aber in den KPI nicht raus, dass das was anders macht. Weil nämlich halt Aspekte der zum Beispiel psychologischen Sicherheit nicht berücksichtigt wurden. Zum Beispiel das Thema Purpose, Vision wurde halt belächelt oder eher in die Ecke vom Marketing-Department gezogen oder geschoben. Und das hat halt nicht in Gänze irgendeine Wirkung entfaltet. Und ich glaube, uns fehlten so die Argumentationslogiken als New Work-Beweger, dass das doch sinnvoll ist. Und ich glaube, da kommen wir so langsam hin. Wir kommen hin, weil Studien zeigen, dass zum Beispiel weniger Arbeitszeit an manchen Stellen wesentlich mehr Output erzeugt oder halt Antworten liefert, die vorher gar nicht erwartbar waren. Wir haben hier beim Klinikum Bielefeld in der Pflege eine 4-Tage-Woche eingeführt, wo man denkt, oh Gott, das kann doch Sodom und Gomorra, der Untergang des Abendlandes. Siehe da, es ist viel besser. Alle KPI-Faktoren zeigen, wow, das war das Schlauste, was wir hätten machen können. Das machen wir auf jeden Fall immer so weiter. Also ich glaube, das schließt sich überhaupt nicht aus. New Work ist, glaube ich, sogar Grundlage für Performance. Ich glaube, Bewusstheit über, wo stehe ich gerade, wie viel Energie habe ich, was kann ich, wo sind meine Stärken und Austausch darüber ermöglicht nur bestmögliche Arbeit. Ne, bei uns und dem 5-Stunden-Tag damals war das auch so. Wir haben dann erkannt, okay, warte mal, wenn wir ausgeruht sind, Leute werden weniger krank, Leute ernähren sich besser, wir haben nicht so Convenience- und Stresszeug, wir sind weniger gestresst, wir sind resilienter, auch so im Umgang, wenn Konflikte hochpoppen, wenn Dinge explodieren und wir darauf reagieren müssen, haben wir Ressourcen übrig. Und das ist alles Ich merke immer mehr, natürlich geht es um Performance. Wir müssen natürlich als Wirtschaftsunternehmen und als Land und als Gesellschaft, wir brauchen Leistung, und zwar hart. Da bin ich auch mittlerweile sehr klar. Aber wie kommt man dahin? Man kommt nicht durch 42-Stunden-Wochen hin, während die Kinder zu Hause krank das Haus auseinandernehmen, weil niemand von uns zu Hause sein kann, weil wir alle immer auf der Arbeit sind. Wenn also Vereinbarkeit und Gleichstellung und die ganzen Themen nicht mitbedacht werden, kann das nicht nachhaltig dazu führen, dass wir als Organisation oder als Gesellschaft oder als Partner und Familien gut nachhaltig funktionieren. Sondern wir werden eine Krise erleben. Und diese Krise führt zu was? Zum Beispiel zu Kündigungen, zum Beispiel für, ich bin übrigens doch länger krank, zum Beispiel für, ich habe eine Ehekrise zu Hause oder meine Eltern liegen irgendwie krank im Bett und ich muss sie pflegen. Das heißt, das muss alles zusammengedacht werden. Und ich glaube, das tayloristische System, nämlich die Gegner von New Work, da sehr begrenzt, sehr
eindimensional.
Eindimensional, das ist ein schönes Wort, ja. Sehr eindimensional diese Realitäten betrachten und wahrscheinlich erst durch Krisen darauf aufmerksam gemacht werden, guck mal, so eindimensional ist die Welt nicht mehr. War sie, glaube ich, noch nie, aber früher war es, glaube ich, leichter zu Zeiten vom Wirtschaftswunder oder vom Taylorismus, Industrialisierung und Co., dass es halt ein klareres Spielfeld gab. Und dieses Spielfeld ist durch Globalisierung, durch Digitalisierung halt nicht mehr so klar und simpel, sondern super komplex, super volatil. Und all das, was eben hinter dem Wort VUCA steckt.
Ich finde so die große Frage, die sich so drüber zieht für mich, ist ja, was ist eigentlich Leistung in unserer heutigen Zeit? Und auch so, wenn wir schauen, wie sich die Arbeitswelt verändert hat, wir werden da mit Sicherheit gleich noch zukommen, jetzt auch in der Zeit von künstlicher Intelligenz, von technologischer Weiterentwicklung, natürlich auch der Geschäftsmodelle, die sich verändern, teilweise der Arbeitsweisen, die sich verändern. Woran machen wir eigentlich gute Leistung fest? Ist es auf der einen Seite, so wie du es beschrieben hast, der Output, wie viele Mails, wie viele Meetings, wie viel Arbeitszeit? Oder sind es dann noch andere Dinge, ne? Eine gewisse Form von Wirksamkeit? Ist es Innovation? Ist es Kreativität? Was steckt am Ende dahinter? Und ich finde, was ja ganz interessant sein kann, wenn man mal auf diese New Work-Bewegung schaut, ist ein Gedanke, den ich gerade hatte. Vielleicht ist auch natürlich das wiederum auch so ein Experimentierraum gewesen, um mal zu schauen, welche der Ansätze, die wir da so im Sinn haben von neuem Arbeiten, bleiben über die Jahre kleben und hängen. Ne? Was ist das, was sich bewährt? Was ist das, was am Ende wirklich uns weiterbringt und Leistung fördert und dazu führt, dass wir wirksam sind, dass wir besser zusammenarbeiten? Deswegen kann ja auch so eine Debatte von arbeiten jetzt alle immer im Homeoffice oder brauchen wir eine gewisse Form von irgendwie auch Präsenz im Büro? Kann ja auch total sinnvoll sein, wenn Teams tatsächlich merken so, ja, Homeoffice ist natürlich selbstbestimmt und flexibel und toll, aber wenn wir wirklich auf Wirksamkeit und Leistung schauen, brauchen wir vielleicht den Touchpoint zusammen, zumindest regelmäßig als Team. Auch dahinter kann ja so eine gewisse Leistungsfrage stecken, finde ich. Und was mich so mal interessieren würde, wenn du so auf die letzten Jahre schaust und du hast es gerade schon angesprochen als ein Beispiel, 4-Tage-Woche im Klinikum Bielefeld, meintest du, glaube ich, ne? Zum Beispiel ihr selber habt den 5-Stunden-Tag eingeführt. Du hast mit Sicherheit ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele auch erlebt, entweder in deinem Umfeld oder bei den Kunden, mit denen du zusammenarbeiten konntest. Was sind denn so Beispiele, wo du sagst, das hat sich bewährt für ein Unternehmen? Da hast du Dinge erlebt, das ist vielleicht aus so einer New Work-Bewegung heraus entstanden. Da hat ein Unternehmen mit experimentiert und am Ende war wirklich die Konsequenz, es hilft uns, bessere Arbeit zu bringen, dass wir uns besser fühlen, dass wir besser zusammenarbeiten können, dass am Ende für alle mehr rauskommt. So, was sind denn das so für Beispiele, wo du sagen würdest, das ist über die Jahre geblieben und das hat sich wirklich behauptet? Mhm.
Also wir haben natürlich selber total viel gelernt über den 5-Stunden-Tag und ich glaube, das Thema Lernen ist genau das, was das Geheimrezept ist. Ich glaube, es gibt keine Blaupause. So, also wir können ja auch nirgendwo hingehen und sagen, hier, wir machen jetzt bei euch 5-Stunden-Tage, weil jede Organisation ist anders, Führungskräfte sind anders, Business Model ist anders und so weiter. Und ich glaube, dieser Prozess von, wir möchten mal etwas ausprobieren, wie zum Beispiel im Klinikum eine 4-Tage-Woche, kann das Probleme lösen? Das stößt immer einen Prozess an, der Kultur verändert. So, und diese Kulturveränderung ist das, was trägt. Und ich bin mir, bei uns ist ja auch so, wir haben den 5-Stunden-Tag abgeschafft in Corona, weil es nicht mehr passte zu der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten müssen, durch Homeschooling, durch Remote Work und so weiter. Ich glaube, wir müssen offen werden als Organisation, und das fällt uns Deutschen sehr schwer, dass Veränderung stetig ist und dass wir immer selbst die geliebten Darlings wieder wegschmeißen müssen, Einfach weil die Welt sich weiter dreht und wir selber immer weiter lernen und Dinge verändern. Das heißt, ich glaube, diese Bereitschaft zur ständigen Veränderung und zur Besprechbarmachung von dem Status quo oder das Hinterfragen desselben, das ist genau the Magic Moment. Also da passiert dann was mit Organisationen. Natürlich gibt es immer, und das ist auch unser Modell, wie wir in Beratung sind, also wenn wir Organisationen dabei beraten, irgendwie zukunftsfähiger zu werden. Wir haben einmal so eine Art Pyramide, wo wir halt Ebenen angucken. Ich weiß nicht, ob ich die vor 3 Jahren auch schon mal dabei hatte, aber es geht natürlich darum, wir müssen Grundlagen haben. Wir brauchen eine Befähigung, indem wir die richtigen Tools nutzen, Prozesse hinterfragen. Also so, wir müssen lean werden, wir müssen einfach schneller werden, wir brauchen digitale Produkte und Prozesse. Aber dann kommt als nächste Ebene immer dabei das Thema Kultur und Beziehung und wie arbeiten wir zusammen. Und ich glaube, das ist einfach was, da muss man halt diesen Transfer schaffen von unserem Bild auf Arbeit oder wie du eben formuliert hast, was ist Leistung? Und wir müssen das besprechen, sodass es für alle mit den verschiedenen Hintergründen, die wir haben, sinnvoll ist plötzlich. Und am Ende müssen wir uns fragen, wozu machen wir das alles? Also diese 3 Ebenen, ne? Also Vision, Ausrichtung, Purpose, Befähigung irgendwie und aber die Kultur. Und das ist immer das, was trägt am Ende. Es trägt immer, wenn wir verstehen, wer wir sind, warum wir das tun. Ob das jetzt ein Modell ist wie 4 Stunden, 4-Tage-Woche, 5-Stunden-Tage, das mag in bestimmten Lebensphasen sowohl von Menschen als auch von Teams, als auch von Organisationen das Richtige sein, aber es ist es morgen eventuell nicht. Und ich glaube, das muss uns allen klar werden, dass es immer sinnvoll ist, gemeinsam zu schauen, sind wir noch an der richtigen Stelle? Sind wir da, wo wir sein wollten? Was hat sich übrigens in der ganzen wilden Welt da draußen verändert? Und was passen wir jetzt wieder heute an? Das ist schwierig für Organisationen, weil es natürlich total super easy wäre, wenn wir eine Aufbau- und Ablauforganisation hätten, die vor Checkboxen dran sind. Hier, passt, das ist besetzt, die Stelle, dieser Prozess ist jetzt endlich digital und fertig, den machen wir immer so. Ne? Also digitale Prozesse sind halt in der heutigen Zeit vielleicht mal kurz fertig temporär und dann werden sie neu gemacht. Und dann müssen die, wird die eine Software abgeschafft und so weiter und so fort. Also das ist doch wirklich, wir müssen doch erstmal wahrnehmen, ey, die Welt ist gerade so und anerkennen, dass die wahrscheinlich auch weiterhin so bleibt, nämlich schnell, verändernd, disruptierend und so weiter. Und ich glaube, eine Organisation tut halt gut daran und das ist das Einzige, glaube ich, was wirklich trägt, die Kultur dafür zu öffnen, die Sicherheit im Team zu haben, gelernt zu haben, wie gehen wir miteinander um, wie können wir uns zeigen, öffnen, austauschen, weil dann sind wir auch bereit für das, was morgen von uns erwartet wird.
Das ist halt massiv anstrengend, ne? Also ich meine, wenn man sich so da hineinversetzt und am Ende unterstreiche ich das doppelt, ne? Weil das ist so ein bisschen die neue Realität. Und gleichzeitig, ich glaube, man kann wahrscheinlich schon so sagen, so wir als Menschen, wir streben natürlich immer so nach Halt, nach Stabilität, nach Sicherheit. Und diese ständige Veränderung, dieses ich weiß gar nicht, worauf ich mich morgen noch verlassen kann, das ist natürlich etwas, was wirklich stressig und anstrengend ist. Und gleichzeitig finde ich, muss ja die Frage sein, die wir daraus ableiten, nicht irgendwie, wie können wir jetzt die Veränderungen anhalten, sondern so ein bisschen so, wie du es auch formuliert hast, was kann uns dabei helfen, besser damit umzugehen? Ne? Und das ist ja dementsprechend auch die Kulturfrage oder welche Rolle kann dementsprechend auch vielleicht eine Kultur schaffen, um trotzdem Sicherheit und Stabilität in Zeiten des Wandels zu schaffen. Und ich möchte dabei insbesondere, du hast es auch erwähnt, das Aushandeln mal auch nochmal unterstreichen. Ne? Also auch Arbeit, Arbeitsweisen, die Frage, wie arbeiten wir heute und morgen gut und wirksam und gesund zusammen, ist halt ein kontinuierlicher Aushandlungsprozess, der niemals endet. Ne? Also wir werden es nicht heute einmal festlegen, das kommt bei dir und was du jetzt auch über den 5-Stunden-Tag bei euch beschrieben hast oder auch die 4-Tage-Woche im Klinikum, das kommt denen halt sehr, sehr nahe. Ne? Eine Lösung kann mal ganz gut funktionieren für eine Zeit, und dann können sich äußere Rahmenbedingungen, innere Bedürfnisse, strategische Ausrichtung, all das kann sich natürlich wieder verändern und diesen Aushandlungsprozess wieder befeuern. Und um da mal so ein bisschen die Brücke zu bekommen, würde ich ganz gerne mal mit dir drauf schauen, was ist denn das für eine Kultur? Was ist denn das für ein Miteinander? Was sind das für Qualitäten in einem Team, in einem Unternehmen, die uns dabei helfen, offener, besser aushandeln zu können, solche Dinge besprechbar zu machen und auch diese stetige Veränderung irgendwie gut tragen zu können. Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja, der Kern unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Führungskräften. Und was sich da immer wieder zeigt, ist, dass wir gerade mitten in einer Phase sind, in der sich Arbeit, aber auch Zusammenarbeit in Teams grundlegend verändert. Einerseits wächst von außen der Druck und die Unsicherheit. Wir befinden uns immer noch in Zeiten großer Krisen. Von innen steigt aber auch die Notwendigkeit, sich immer wieder neu auszurichten und aufzustellen als Unternehmen, sich neu zu erfinden, neue Strukturen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und genau da wird natürlich auch Führung zu einer entscheidenden Stellschraube. Die Frage ist nicht mehr nur, was wir tun, welche Projekte und Prioritäten wir verfolgen, sondern vor allen Dingen, wie wir durch diese Zeit führen. Wie schaffen wir Orientierung, wenn vieles unklar ist? Wie stärken wir Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team? Und wie gestalten wir Veränderungen so, dass Menschen wirklich mitgehen und auch Lust haben, mitzugestalten? Aus unserer Sicht sind das keine weichen Themen, sondern wirklich eine der härtesten Währungen, die wir gerade für wirksame Führung haben. Und genau daran arbeiten wir. Zusammen mit Führungskräften in Coachings, in Workshops, in Entwicklungsprogrammen begleiten wir nicht nur Führungskräfte, sondern auch ihre Teams dabei, diese Fähigkeiten gezielt aufzubauen und im Alltag wirksam zu machen. Wenn dich das anspricht, wenn dich auch diese Fragen, diese Themen gerade umtreiben, dann lass uns sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Alle Informationen, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, auch alle Informationen über unsere Leistungen und Angebote, findest du entweder direkt in den Shownotes oder unter www.benjaminrolf.de. Ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge.
Diese Veränderung, die da passiert, die passiert ja übrigens auch privat, die passiert im Beruf, in der Wirtschaft, wie aber auch bei uns privat. Und das zeigt auch ein bisschen das, was wir sehen, diese explosionsartige Entwicklung von psychischen Belastungsstörungen in Deutschland. Das ist genauso, das ist das Ergebnis, dass wir da noch nicht sind, wo wir sein könnten, ne? Also resilient und Co. Und das fängt ganz früh an, das fängt eigentlich in der Schulbildung an, dass wir da halt mehr uns darum kümmern, okay, was braucht man denn als Mensch in der Welt? Man muss halt nicht Dinge auswendig lernen in Zeiten vom Informationszeitalter. Man muss Dinge einordnen, verstehen können, Medienkompetenz mitbringen und gleichzeitig müssen wir psychologisch auch mehr verstehen. Wer sind wir? Was zeichnet uns aus? Oh, wir sind alle verschieden, das ist ja interessant. Wir werden ja alle in vielen Kontexten und Realitäten total gleich gemacht, ne? Also du bist BWLer, du kannst also das und das. Ja, weiß ich nicht, ob da mein Interesse liegt oder ob da meine Stärke liegt, ob ich das wirklich will und so. Das sind einfach so Dinge, ich glaube, auf dem Weg dahin müssen wir halt gucken, wer sind wir? Was hat uns geprägt? Was hat uns angetrieben? Ich hatte gerade kürzlich eine intensive oder vielfach schon Diskussion über den Unterschied zwischen Arbeiterkind und Kind von Akademikerhaushalten. Da passiert ganz viel im Externen, im Sinne von, ihr habt vielleicht mehr Geld gehabt als wir. Da passiert aber auch ganz viel im Innenbild. Ne? Wie gucke ich auf vielleicht Obrigkeiten? Wie gucke ich auf einen Arzt? Ne? Das ist ein Halbgott vielleicht. Frage ich irgendwas davon? Also erstmal müssen wir erkennen, was macht uns zu dem, was wir sind? Wie können wir über Dinge sprechen? Wie können wir Dinge adressieren, die vielleicht schieflaufen? Oder halt auch nicht. Und was für eine Haltung habe ich gegenüber dem Umfeld? Also ich glaube, das ist ein Aspekt, das wir erstmal erkennen. Steht ja schon am Orakel von Delphi, glaube ich, erkenne dich selbst. Also das ist eine große, lange Reise, aber ich glaube, die ist extrem notwendig, dass wir alle für uns feststellen, okay, das ist vielleicht sinnvoll. Und das kann mit so simplen Dingen wie Stärkenprofilen, Persolog-Profile etc. anfangen. Das kann erstmal mit billigen Fragebögen anfangen, die uns spiegeln, dass wir so und so wirken. Ich sage erstmal nicht sind, es könnte sein, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise wirken. Und ich glaube, das Gleiche müssten Organisationen machen. Ne? Also wer wollen wir als Organisation sein? In der heutigen Zeit können ja, jede Organisation kann alles tun. Ne? Wir können ein Auto bauen morgen und können gestern eine Waschmaschine bauen und morgen haben wir eine App für irgendwas, weil alles so möglich ist. Es ist durch Vernetzung, IT und Globalisierung total möglich, dass man Geschäftsmodelle ganz schnell anpasst. Und das ist ein Riesen. Das ist super auf der einen Seite, aber auch eine Gefahr, weil man verwäscht. Ne? Man kann plötzlich alles machen, man ist plötzlich alles. Aber wenn alles Wolke ist, sind wir nicht klar. Und wir brauchen, glaube ich, manchmal auch Klarheit miteinander, auch bei Kulturfragen. Arbeiten wir für die AfD? Nö, wir arbeiten nicht für die AfD. Halte ich nicht für richtig. Sind Arschlöcher. Entschuldigung. Für alle, die das jetzt hören, sich wundern, bitte informiert euch. So, ne? Also das ist so, da muss man klar sein. Und ich glaube, diese Klarheit auch für sich, auch für seine Unsicherheiten, und das führt jetzt nochmal einen Bogen zurück. Führungskräfte, und dein Podcast heißt Leading Well, ne? Führungskräfte sind auch aufgewachsen mit einem Bild von Führung, was ihnen vermittelt wurde. Und auch ein Bild von Führung, wie Führungskräfte früher mal waren. Wir können nicht mehr so sein. Führungskräfte wissen nicht alles. Und das kann ihnen bitte keiner übel nehmen. Also wir müssen uns dafür zeigen, wir müssen einfach zeigen, wer wir sind. Wir können vieles nicht. Ich kann gar nichts. So, bitte, wir können das nur zusammen. Natürlich habe ich Expertise in bestimmten Bereichen. Bei manchen macht mir auch keiner was vor. Bei manch anderen weiß ich halt gar nichts. Aber diese klassische Führungskraft, die Rolle ist auch vorbei. Und ich glaube, das ist genau die Kultur. Bei sich anfangen, wer bin ich? Dann gemeinsam darüber in den Austausch gehen, Unsicherheiten aushalten, sich zeigen, Empathie mitbringen, auch oft nicht gelernt oder abtrainiert. Also Dinge, die genau uns dahin bringen, wo wir, glaube ich, hin müssen, um das auszuhalten zusammen.
Und da zeigt sich, glaube ich, auch ganz stark, warum, und du hast es schon erwähnt, dieses Thema psychologische Sicherheit so eine hohe Relevanz hat. Ne? Also, weil dieses Erkenne dich selbst, und ich habe es jetzt auch mal für mich notiert, es ist ja einmal diese individuelle Ebene für mich als mitarbeitende Person. Auch ich, ne, kann ja irgendwo einen riesen Rucksack mit mir rumtragen. Ich habe in ganz unterschiedlichen habe in ganz unterschiedlichen Kontexten gearbeitet, gelebt. Ich bin auf gewisse Weise sozialisiert. Es kann sein, dass ich mal eine Führungskraft hatte, die Command and Control durch Angst und Schrecken geführt hat. Das wird mich prägen in der Art und Weise, wie ich auf ein neues Arbeitsumfeld reagiere und welches vielleicht auch Sicherheitsgefühl ich aus mir heraus habe, ne, wie viel Vertrauen ich in meinem Umfeld habe. Genauso natürlich, wie du es auch beschrieben hast, als Führungsperson selber, was ist denn die Art und Weise, wie ich auf Führung blicke? Welche Führungsvorbilder hatte ich und was macht das mit der Art, was ich glaube, was gute Führung heute auszeichnet? Aber da nicht nur im stillen Kämmerlein drüber nachzudenken, sondern das auch besprechbar zu machen, finde ich, braucht so eine gemeinsame Sicherheit und so ein Sicherheitsgefühl. Also inwiefern können wir die Masken fallen lassen? Die Masken der starken Führungskraft, die Maske des perfekten Mitarbeiters, der zuverlässigen Mitarbeiterin, auch über genau diese Unsicherheiten, diese Entwicklungsprozesse sprechen. Und dafür braucht es dieses Sicherheitsgefühl, was ja in sich aber auch schon wieder so ein, manchmal ja kann man auch sagen, fragiler, schwer zugreifender Zustand ist. Ne? Also ich finde auch mittlerweile, je mehr ich mich mit psychologischer Sicherheit beschäftige, auch das hat leider ein bisschen gerade die Tendenz, zum nächsten großen Buzzword zu werden, weil wir können natürlich immer predigen, so du musst psychologische Sicherheit stärken. Und gleichzeitig ist mir zumindest sehr bewusst, unser Einfluss darauf ist auch sehr begrenzt. Ne? Also wir können Dinge tun, um es zu fördern. Es ist aber nichts, was wir kontrollieren können. Es ist nicht so wie, ich sag jetzt mal, wir führen eine 4-Tage-Woche ein, da können wir strukturell etwas tun. Psychologische Sicherheit ist ja sehr, sehr viel im Menschen selber und zwischen den Menschen auch. Wie blickst du auf dieses Thema psychologische Sicherheit und was so dein Gefühl, was sind denn aber die großen Stellschrauben, die wir haben, wenn wir mal so in dem Einflussbereich bleiben? Ne? Also es gibt bestimmt viele Dinge und Facetten, da können wir dieses Sicherheitsgefühl gar nicht kontrollieren. Und doch gibt es bestimmt ein paar Dinge, die wir tun können. So, wie blickst du auf dieses Thema?
Also erstmal war ich selber überrascht, als ich den 5-Stunden-Tag damals eingeführt hatte. Habe ich dem Team gesagt, hier, wir müssen immer über alles sprechen, weil das total wichtig ist, dass wir ganz schnell halt wissen, wo Dinge schiefhängen. Und dann habe ich einmal im Quartal einen Supervisor hier reingeholt und ich war immer überrascht, dass erst dann manche Dinge hochkamen. Ne? Obwohl ich mich selber so wahrnehmen würde als, ich habe sehr viel Verständnis für sehr viele Dinge. Ich bin echt nahbar. Ich bin wirklich offen, auch mit all den Themen, die ich in meinem Rucksack mit dabei habe. Das ist so, es gäbe keinen Grund, so aus meiner Warte heraus, aus meiner Wahrnehmung heraus, dass die Dinge nicht adressiert werden. Und dennoch war es genau so, dass erst der Supervisor kommen musste. Und das fand ich total spannend. Und das ist so irgendwie was, die Leute haben halt Rollenbilder im Kopf. Nämlich, ich war der Chef. Ich kann die natürlich rausschmeißen. So, disziplinarisch könnte ich das ja. Aber ob ich das will, I don't know. Aber natürlich haben die ein Bild von Geschäftsführung im Kopf. Und deswegen sagen die nicht alles, obwohl sie es theoretisch könnten. Es ist halt so ein langer Weg, psychologische Sicherheit herzustellen und die kann aber auch ganz schnell zerstört werden mit einem schlechten Tag, mit einem dummen Spruch. Und das ist halt schwierig. Das heißt, es ist ein kontinuierlicher Prozess, das zu reflektieren und zu gucken, dass das, wo stehen wir gerade? Auch bei uns, wir diskutieren das viel, also auch intern. Wir sind, finde ich, ein Mega-Team. Wir haben wirklich eine hohe psychologische Sicherheit. Aber dennoch, im Team hast du x Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die y Hintergründe haben. Und auch manchmal einen schlechten Tag, da sagen die auch nicht alles. Das heißt, wir werden nie 100% erreichen, sowieso nicht, aber wir müssen einfach erstmal auch als Chefs, Chefin, Führungskräfte anerkennen, dieses Thema ist wahrscheinlich in diesen Zeiten und in den nächsten Jahren mit eins der wichtigsten überhaupt, dass wir versuchen, hier eine Sicherheit herzustellen. Und da gibt es ja auch zum Glück solche Dinge wie psychische Gefährdungsbeurteilung, die man durchführen kann, also so externe Faktoren, wo anonym berichtet werden kann, was dann wieder zum Ziel hat, es besprechbar zu machen. Ne, das heißt, wenn wir alle so tun, das tun sehr viele in der Chefetage häufig im Führungskreis, ja, nee, bei uns kann man alles sagen, bei uns ist alles super. Ich glaube, manche hören das jetzt und denken, ja, stimmt, das sagt unser Chef auch immer und Bullshit ist alles super. Ja, man kann halt dann Dinge nutzen, nämlich Instrumente wie so eine PsychGB oder mit anonymen Umfragen arbeiten, mit externen Arbeiten, die wirklich als Treuhänder von Wahrheiten vielleicht agieren können, damit man einfach mal einen Raum da schafft, wo gesehen wird, oh, shit, ist ja doch nicht so geil. Vielleicht arbeiten wir mal daran. Ne? Genau, also ich glaube, Megathema, mega schwer und nicht Checkbox-Thema, genauso wie leider so vieles nicht. Es wird also einfach ein Kontinuum brauchen und dafür braucht es aber erstmal die Anerkennung, dass es ein mega wichtiges Thema ist und bleibt und wir es nicht abgeschlossen haben werden.
Ja, und es hängt halt so doll zusammen mit dem, was du Erkenne dich selbst auch genannt hast. Was mir immer wieder auffällt, auch wenn ich mal ganze Teams begleite, nicht nur die Führungskraft, sondern du hast Führungskraft und Team in einem Raum, so diese Diskrepanz ja, da gibt es ja viele Studien zu, zwischen Selbstbild und Fremdbild einer Führungskraft. Ne? Also ich selber habe vielleicht so das Gefühl, ich bin auch die total offene und nahbare Führungskraft. Ne? Und du kannst doch offen mit mir reden. Und dann erlebst du ein Team und hast schon so das Gefühl, warte mal, da wird ja ganz anders gesprochen, wenn die Führungskraft gerade mit in der Runde ist oder nicht mit dabei ist. Ne? Also schon alleine die Anwesenheit, die Präsenz, die dann so viel verändert. Und das zu erkennen als Führungskraft ist ja manchmal aber gleichzeitig super herausfordernd, ne? Weil du kennst ja nur die Situation, wenn du mit dabei bist. Du erlebst es ja im Zweifel nicht anders. Und da brauchst du natürlich manchmal genau diesen externen Blick, ne? Oder jemand, der tatsächlich mal mutig genug ist, dir das zu spiegeln oder halt anonym eventuell zu spiegeln. Aber deswegen dieses erkenne dich selbst, reflektiere, wie du wirkst und probiere wirklich mal ein großes, ganzes Bild zu bekommen, wie reagiert dein Team auf deine Präsenz und Anwesenheit. Ne? Was verändert das in einem Raum, finde ich, ist gar nicht so leicht, aber ist super anscheinend, super wichtig.
Ja, und reflektiere, mit welcher Haltung trittst du deinen Leuten gegenüber? Glaubst du bist gut, die sind schlecht? Glaubst du, wir sind beide gut? Also ist doch immer dieses Spiel, in welchen Haltungen, in welchen Dynamiken ist man? Also so aus der Transaktionsanalyse abgeleitet, bin ich jetzt im Eltern-Ich und du bist das Kind-Ich und so weiter und so fort. Also einfach so diese ganzen Dynamiken einfach mal auch wertfrei einfach nur mal zu beobachten. Einfach nur so, ich bewerte auch gar keine Führungskräfte, die das nicht können, nicht machen, nicht getan haben. Ich denke mal, wir haben alle halt unser Päckchen zu tragen. Und auch da, wir können das gemeinsam besser machen vielleicht. Wenn man weiß, wie die Vokabeln sind, die wir brauchen. Also viele Dinge muss man erst einmal gehört haben, damit man darüber eine Meinung sich bilden kann, darüber reflektieren kann. Und ich glaube, da ist gerade auch eine Riesentransformation in der Gesellschaft und bei uns in der Wirtschaft. Was muss alles passieren? Was darf alles passieren? Was kann alles passieren? Und wenn wir da nicht offen sind, dann werden wir halt hart und dann werden wir auch nicht so, dass Menschen uns eine andere Meinung sagen, weil wir so hart sind in der Meinung, die wir haben. Und ich glaube, dieses polare Bild von gut und falsch und böse und so weiter, das ist vorbei. Wir haben eine große Skala. Es gibt Gründe, warum Menschen so handeln. Also eigentlich ist da immer, ich bin da sehr positiv gestimmt bei den allermeisten Menschen, weil ich glaube, die haben gute Gründe, so zu agieren. Manchmal sind es Ängste, Sorgen, keine Ahnung. Manchmal kennen die halt die Methoden noch nicht, die es eventuell wirksamer machen lassen. Aber da lassen wir mal drauf schauen und schauen, wie können wir da anders mit umgehen, um am Ende auch leichter vielleicht Arbeit zu leisten.
Jedes Verhalten ist eine Lösung für ein Problem, ne? Und zu erkennen, so womit beschäftigt sich da gerade eigentlich eine Person? Was ist das Problem, was ein bestimmtes Verhalten, auch wenn es für uns nicht so förderlich wirkt, welches Problem probiert das aus dem Weg zu räumen? Weil das sind ja wieder die Rahmenbedingungen, an denen wir auch arbeiten können, ne? Auch ganz, ganz konkret und vielleicht auch Strukturen, manchmal auch Prozesse, die wir verändern können. Lasse, jetzt kommt KI, nicht erst jetzt, sondern schon eine ganze Weile.
Klingelt an der Tür.
Einmal wumm, ja. Vorbeigezogen. Manchmal fühlt es sich wirklich so an, so wie auf der Autobahn, du fährst schon 140 und dann kommt einer mit 240 irgendwie vorbei und fragst dich so, war da eigentlich was? Was passiert? Wir sind eingestiegen mit der Frage, ist New Work eigentlich noch da? Passiert da noch was? Wurde das schon abgeräumt? Und jetzt kommt KI und ich frage mich natürlich, ist KI so ein bisschen der, ich sag jetzt mal, Nagel auf dem Sarg? Oder ist das vielleicht eine Möglichkeit, da auch etwas wieder zu beleben? Also wie passt das so ein bisschen zusammen? So, welche Rolle kann New Work, die Gedanken, über die wir gesprochen haben, wenn man wirklich den Kern, die menschliche Frage, die Spannung hinter New Work, an der gearbeitet wurde, mal betrachte, welche Relevanz spielt das jetzt in einer KI-Welt, in die wir jetzt reinkommen und uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht irgendwie auch noch darüber hinaus beschäftigen werden?
Also ich als Nerd, mit Background Nerd, ne, ich habe irgendwann mal Informatik studiert und so und jahrelang halt Portale gebaut und Dashboards. Ich finde das natürlich sowieso mega spannend. Ne? Also ich hatte vor 2 Wochen einen Termin mit meiner alten Uni und mit dem Studiengang und mit der Leitung davon. Und dann fiel uns auf, oh Gott, vor 25 Jahren haben wir schon KI gehabt. Also wir haben da schon im Studium mit Mensch-Maschine-Interaktion viel zu tun gehabt. Mit Max, dem Roboter, der sprechen konnte. War schon irre, aber jetzt nimmt das ja mega Fahrt auf und jetzt verändert das alles. So, und ich habe jeden Tag, so wie du und wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, unendlich viel mit KI zu tun. Natürlich nutzen wir das alles. Natürlich haben wir Agentic AI, dass wir irgendwelche Agenten für Vertrieb, Marketing, sonst was verknüpfen und Dinge tun. Und also das ist einfach jetzt Alltag. Gleichzeitig bringt das was mit, wo wir New Work brauchen. Nämlich das Maß an Unsicherheit nimmt doch maximal zu. Ist mein Job sicher? Was werden wir morgen tun? Werden unsere Roboter töten? Und so weiter. Also das sind so 1000 Dinge. Und ich glaube, das ist auch so der härteste Test für psychologische Sicherheit. Können wir darüber sprechen? Bitte. Schaffen Führungskräfte, das klarzumachen, dass wir vielleicht uns Menschen brauchen. Ne? Also auch, wenn Maschinen so die Routine übernehmen, was ist dann unser Beitrag? Du hattest eben die Frage gestellt, was ist eigentlich Leistung? Was ist Arbeit jetzt? Diese Frage müssen wir uns nicht nur in Organisationen oder Teams, sondern auch in der Gesellschaft stellen. Ne? Das wird vielleicht, wenn wir Glück haben, den Fachkräftemangel entfernen, den wird es dann plötzlich nicht mehr geben. Aber was machen wir mit den Kassierern an der Kasse, die vielleicht, wie bei ganz vielen Supermärkten, schon durch Maschinen ersetzt wurden, aber dann sicher werden bald? Was macht das mit Übersetzungsbüros? Braucht kein Mensch mehr. Also so schnell, wie Jobs ersetzt werden, und nicht nur die simplen, auch die Anwälte. Wer braucht jetzt Anwälte? Ich sage das nicht, weil ich Anwälte doof finde. Ich komme selbst aus einer Anwaltsfamilie mit vielen Anwälten um mich herum, die, mit denen ich aber natürlich darüber spreche. Was macht das? Und wir brauchen 90% von Anwälten vielleicht nicht mehr in 10 Jahren. Ne? Außerdem haben wir mit KI die Möglichkeit, plötzlich Wissen irgendwie zu demokratisieren. Also die Silos oder so Menschen, die ihr Fürstentum beschützen wollen, das ist vorbei. Heißt, da bricht ganz viel auf, wo New Work auch wiederum das ist, in der Besprechbarkeit, in dem Gemeinsamen, wo als Organisation sinnvolle Antworten daraus abgeleitet werden können. Und deswegen, ich bin auf der einen Seite mega euphorisch, weil es so krasse Sachen gibt. Auf der anderen Seite erkenne ich durchaus total an, dass das die größte Zäsur und eine riesige Herausforderung wird für uns alle in Deutschland, auf der ganzen Welt, auch was ganz viele andere Themen wie Energie und so weiter angeht, aber auch eben, was macht das mit Organisationen? Ich glaube, wir müssten da schleunigst drüber nachdenken und das intern besprechen. Und auch da wieder in your work. That's it. Wir müssen darüber sprechen, gemeinsam als Menschen, und die eigene Unfehlbarkeit auch mal anerkennen, dass wir wirklich nicht unfehlbar sind. Also die Fehlbarkeit anerkennen. Genau. Ja, also krass. Das ist das heftigste Zeug, was wir da gerade leben. In was für einer Zeit leben wir bitte?
das ist schon krass, ne? Ja. Und wenn man dann so schaut, wiederum unsere Kinder und all das, was so folgt, ne? Also was inwiefern beeinflusst, dass die jungen Leben, die sich jetzt so in Richtung Arbeitswelt bewegen, welche Möglichkeiten, Veränderungen wird das so mit sich bringen? Und ich finde, gleichzeitig hat mich das nochmal so an deinen Gedanken erinnert, erkenne dich selbst in dieser Zeit. Weil ich finde, das, was du gerade auch beschrieben hast, und ich probiere das auch für mich immer zu reflektieren, aber ich glaube, dass das vielleicht auch bestimmten Menschen und auch Jobprofilen, dass die da teilweise noch mal stärker von betroffen sind, ist so diese Facette, Arbeit kann ein ganz großer Teil unserer Identität sein. Ne? Ich bin Anwalt, Anwältin.
Mhm. Ich habe sehr lange studiert.
Genau, ja. Oder ich sehe mich als Designer, Designerin für irgendwie was, Web oder so. Ne? Ich habe eine Stärke, ich habe mich ganz lange damit beschäftigt, ich wurde immer in dieser Rolle wahrgenommen und geschätzt, und auf einmal wird das durch eine Technologie verschoben zumindest. Ne? Es muss ja nicht alles wegradiert sein, aber da verschiebt sich enorm viel. Und die Frage, welchen Wert haben meine Fähigkeiten noch, welchen Wert haben meine Stärken, wie kann ich mich vielleicht zukünftig einbringen? Welchen Wert kann ich in dieser Zeit eigentlich noch schaffen? Wo liegt mein Wert? Das ist ja eine Riesenverschiebung, auch teilweise so ein bisschen der eigenen Identität. Und wenn ich jetzt auch auf meinen eigenen Job gucke, ne, frage ich mich manchmal auch so, was wird in den nächsten Jahren passieren und welche Rolle, welchen Beitrag leiste ich da eigentlich noch?
Mhm.
Alles Wissen zugänglich ist, ne, wenn alles kuratiert werden kann, wenn du auf Knopfdruck dir XYZ ausspucken lassen kannst, analysieren kannst, welchen Wert leiste ich in dieser Zeit? Und gleichzeitig ist für mich New Work auch ja immer so die Frage gewesen, wie finde ich eine Arbeit, die mich stärkt, gehe einer Arbeit nach, die mir was gibt, die mir einen Sinn gibt, die mich irgendwie erfüllt, wo ich mein Potenzial ausschöpfen kann. Und das verschiebt sich ja gerade irgendwie, ne? Oder wird zumindest irgendwie einmal richtig, richtig doll durcheinander gewirbelt. Wie blickst du so auf dieses Thema? Also Arbeit als etwas, wo wir eine Rolle haben, wo wir eine Identität haben, wo wir etwas draus ziehen, wo wir Sinn erleben, wo wir Stärken einbringen. Was verschiebt sich da? Was sind vielleicht auch die Potenziale, aber auch die großen Risiken, die wir da reinschlittern?
Also erstmal muss ich gerade an meine Eltern denken. Also mein Vater ist schon ewig gestorben, Jahrgang 41 war der und meine Mutter ist Jahrgang 46, wird also jetzt 80. Die haben früher immer gesagt, wenn die von irgendwem sprachen, was die von Beruf sind. Es war irgendwie so normal in der Zeit, dass man gesagt hat, ja, hier Hans Wurst und Max Müller und das sind hier der Arzt aus Hamburg und der Jurist aus sonst wo. Das ist heute relativ, also das macht doch kein Mensch mehr. Ne? Also das macht man vielleicht, weil man beruflich irgendwie was mit wem zu tun hat und dann sagt, ja, guck mal, der ist auch Fußballtrainer. Also I don't know, ne? Aber das ist wirklich ein relevanter Teil der Generation vor uns eigentlich. Und das nimmt ab. Und ich habe gerade so gedacht, ja, die mittlere Betriebszugehörigkeitsspanne, also in Jahren, in den USA liegt die, glaube ich, bei den Tech-Firmen irgendwie bei 2 bis 3 oder so. Auch da, also der Job ist nicht mehr so definierend über das, was wir sind. Wir in Deutschland haben es nur noch nicht so gemerkt. Und ich glaube, für all die, die so aber groß geworden sind, ist das ein Riesending. Also was wirklich, das ist ähnlich wie man geht in Rente. Also wir sehen das manchmal in Führungskräften oder Geschäftsführungen, da gehen Menschen in Rente. Das ist für die extrem schmerzhaft und extrem schwer, weil wir da auch in Deutschland nie drüber sprechen, so was Probleme und Themen sind psychologischer Natur. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, da müssen wir uns wirklich auch mit auseinandersetzen. Jeder für sich, ne, was macht das mit uns, wenn ich aus dem Job gehe? Aber auch, das wird ein gesellschaftliches Thema, ist es schon. So, also ich glaube, da passiert viel. Also vor allem merke ich doch selber auch, du hast eben gesagt, Webseite mit KI gebaut oder so. Ne? Und ich habe auch mal, ich habe das studiert, ich habe das sehr jahrelang gemacht, große Webseiten, die waren sehr teuer und die waren auch sehr komplex. Jetzt nimmst du dir Cloud Code und baust das Ding in 10 Minuten nach und ich frage mich, okay, wow, warum habe ich da 10 Jahre dran studiert und Expertise gesammelt? Und das führt uns dazu, wir sind Menschen und wir müssen schauen, wer wir sind, was wir können und wo ist unser Beitrag, wo können wir wirksam sein. Sieht man auch bei Glücksforschung, Ehrenamt macht glücklich. Ne? Also Menschen was geben, ohne Gegenleistung, absichtslos. Das macht glücklich. Und ich glaube, diese Frage oder einfach mal dahin zu gucken und sehen, oh ja, stimmt, es gibt noch mehr außer Arbeit. Das wird jeder von uns erkennen in dem Moment, wo er das Licht ausmacht und den Löffel abgibt sozusagen. Da wird man nämlich merken, und das ist ja irgendwie auch so ein Kalenderspruch, ne? Aber dass niemand daran, es steht auf keinem Grabstein, dass man so toll und viel gearbeitet hat. Ich glaube, da wird noch viel drüber gesprochen werden. Also was können wir beitragen? Also auch dieses Thema Stellenprofil versus Rollenprofil. Also das heißt so, ich habe zwar BWL studiert, aber meine Stärke ist vielleicht Leute anfeuern in einer Phase vom Projekt, wo es zu Beginn ist und manchmal ist es am Ende, wenn es abschließt und so weiter und so fort. Also wirklich, wir haben doch so unterschiedliche Facetten in uns und die können wir so unterschiedlich gut nutzen in dieser komplexen Realität. Da müssen wir mehr irgendwie hinkommen, dass es darum geht und nicht um die Jobbeschreibung auf der Visitenkarte.
Ich finde, weil es halt so extrem gut passt zu dieser stetigen Veränderung und auch die Frage, wie können wir denn diese Veränderung auch ermöglichen, da habe ich gerade schon so gedacht, all diese Facetten, über die du jetzt auch gesprochen hast, das sind natürlich potenziell Dinge, die Veränderungen erstmal bremsen können auch, ne? Also wir sehen Unternehmen, auch Großunternehmen stehen vor diesen großen Transformationen, da wird viel über KI und Produktivität und Effizienz gesprochen, aber wenn man mal diese diese individuellen Themen, dieses Psychologische dahinter, Identität, Status meiner Arbeit, den Sinn, den ich aus dem ganz konkreten vielleicht auch Beitrag in meine Arbeit ziehe, wenn ich darauf schaue, dann müsste eigentlich klar werden, dass die allerwenigsten Menschen jetzt eine große Freude haben zu sagen so, na klar, werfe ich heute einfach mal 30% meiner Aktivitäten in eine KI rein und stehe danach irgendwie ohne Arbeit da. Ne? Also es ist für uns, glaube ich, einfach für die allermeisten zumindest ein angenehmer Weg, ne? Und auch ein Weg, der nicht nur Unsicherheit bringt, sondern, glaube ich, auch wirklich so eine Identitätsfrage befeuern kann. So ist ja so ein bisschen wie, ne, also im Job noch zu sein, aber in Rente zu gehen. Ein Teil von mir geht in Rente. Und was ist denn das neue Sinnstiftende, was sich dann eigentlich findet? Und da komme ich dann wieder zurück, klar, einerseits zu erkenne dich selbst. Aber ich finde auch, dass es eine Führungsfrage ist. Also wie führe ich denn mein Team, wie führe ich dann einzelne Menschen, wie begleite ich sie dahin in dieser KI-Welt, wo vielleicht gewisse Fähigkeiten, Aufgaben redundant werden, automatisiert werden. Wie führe ich die in eine neue sinnstiftende Tätigkeit, wo sie merken, so, das ist ein Beitrag, der ist hier relevant. Ne? Das ist jetzt nicht Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sondern es ist relevant und da kannst du wachsen und stärken und dich so reinführen.
Ja. Diese Veränderung, die da passiert, ist so krass. Also wir merken das bei uns auch. Wir nutzen natürlich KI für ganz viel Vorbereitung, Nachbereitung, Sparring und so weiter und auch für Agentensysteme, die halt Marketing machen und so weiter. Aber wir hatten irgendwann die Debatte, ob wir eigentlich für die Abrechnung von Tagen, die wir leisten, ob wir da einen KI-Faktor berücksichtigen müssen, weil wir halt so viel hebeln, wo wir vorher Wochen für gebraucht hätten. Klingt erstmal schlau. Da habe ich gedacht, nee, machen wir auf gar keinen Fall, weil das normal ist, weil jeder wird das benutzen bald. Wir sind zwar weit vorne, finde ich, aber dennoch berechnen wir es nicht anders, sondern es ist Teil der guten Qualität unserer Arbeit, weil das bald Standard wird. Und es ist genauso, der Reflex von vielen Firmen ist, oh, wir verbieten das, Schulen genauso, wir verbieten jetzt ChatGPT und wir verbieten KI-Systeme. Ja, es wird trotzdem gemacht, also Schatten-KI wird es geben, Riesendilemma für Sicherheit und etc. Die gehen also erstmal diesem Neuland aus dem Weg und in 10 Jahren sind die halt abgehängt. Das geht halt vielleicht so schnell, dass vielleicht doch ein Jahr ist und nicht 10 Jahre. Ja, da ist einfach total viel in Bewegung. Und ja, es ist wie Rente gehen, hast du gesagt, schönes Bild. Wir leben aber jetzt schon in Zeiten von Ressourcenmangel. Ne? Wir haben überhaupt keine Ressourcen mehr. Wir haben doch alle keine Zeit mehr. Wir haben auch keine Energie mehr. Das heißt, eigentlich müssten wir total dankbar sein, dass da Technologie kommt, die extrem viel hebeln kann. Wir müssen halt sehr genau die Frage stellen, was muss gehebelt werden? Wozu hebeln wir das und in welche Richtung benutzen wir das? Also auch dieses Thema Vision, Ausrichtung. Das haben viele Organisationen gar nicht. Und dann sitzen da Leute, machen irgendwas und machen halt alles noch schneller. Oder schreiben halt noch mehr E-Mails, die nicht funktionieren. Also all solche Dinge. Und ich glaube, diese, was ist Arbeit, was ist Leistung, was ist Sinn, das sind Themen, die wurden jahrelang abseits der New Work Blase als esoterischer Quatsch abgetan, sind genau jetzt der Differenziator und der USP und genau der Wettbewerbsfaktor, der genau jetzt trägt und Zukunftsfähigkeit ermöglicht.
Lasse, wir sind hier beim Leading Well Podcast. Es geht um Führung, es geht um zukunftsfähige Führung, auch um die Frage, wie kann sich Führung, wie darf sich Führung auch weiterentwickeln, um Zukunft zu gestalten und eine gute Zukunft zu ermöglichen. Wenn du so auf unser Gespräch guckst, so die letzten 50 Minuten, was sind so ein, zwei Dinge, die du einer Führungskraft mitgeben würdest, die hier gerade mit sitzt, mit zuhört, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt, so was passiert gerade in der Arbeitswelt, wie führe ich mein Team eigentlich gut und wirksam durch diese Zeit, wo sich gerade so viel verschiebt und so viel Unsicherheit da ist und wir trotzdem irgendwie den Anspruch haben, gemeinsam da gut durchzukommen. Was würdest du da mitgeben?
KI nutzen, um selber mal Fragen zu stellen, die man selber niemandem anders stellen würde. Also das sind doch auch so, das sieht man übrigens in der Psychotherapie auch so, dass KI ganz viel Psychotherapie ersetzen soll, wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach. However, ich glaube wirklich, sich selber mal Fragen stellen zu lassen und sich herausfordern zu lassen und das Bild vielleicht abzugleichen. Also das kann ja, wir hatten kurz Fremd- und Eigenwahrnehmung, ist auch eine schöne Sache. Ich mache das ganz viel bei solchen Podcasts wie hier, dass ich dann in Gesprächen mitlaufen lasse und nachher mal die KI neutral bewerten lasse, wie so Gesprächshierarchien waren, was wurde zwischen den Zeilen gesagt, aber nicht ausgesprochen. Und das ist extrem erkenntnisreich. So. Aber ich glaube, ich empfehle erstmal allen Führungskräften, in der Ruhe liegt die Kraft, sich zu verinnerlichen. Wirklich, also das ist ja so eine Sache, wenn wir wirklich diesem Geschwindigkeitsnarrativ da draußen oder auch der erlebten Geschwindigkeit, wenn wir der nachgeben und immer weiter schneller rennen, wir werden sterben. Schneller als normal, wenn wir mal kurz innehalten. Außerdem machen wir aus dem Reflex heraus oft die falschen Dinge. Einfach, weil der erste Reflex ist das, was in unserem Rucksack steckt, der nicht zwangsläufig auf die aktuelle Weltsituation passt. Und ich glaube, uns mal allen einzugestehen, dass wir alle nichts wissen. Wir haben doch keine Ahnung, wie in 5 Jahren die Welt aussieht. Und wir sind alle unsicher. Weißt du, ich habe auch diverse Unsicherheiten. Wenn ich so nach draußen gucke, hier aus dem Fenster in Bielefeld, hier gibt es viel, viel Umwälzungen. Und ich sehe noch nicht so das Zukunftsnarrativ, was es früher vielleicht mal gab, dass es auch gut werden darf. Ne? Also auch das. Ja, ich glaube, bei sich anfangen, in der Ruhe liegt die Kraft. Durchatmen, gucken, was ist wirklich wichtig. Woher kommt meine Führungssozialisierung? Was glaube ich, ist eine Führungskraft heutzutage? Wer möchte ich sein? Wer möchte ich gewesen sein? Ist auch eine schöne Frage.
Mag ich auch sehr. Wer möchte ich gewesen sein? Vielleicht auch für wen? Und das kann man, glaube ich, auch für sowohl mal privat, aber auch so in der Führung, glaube ich, gut beantworten. Welche Wirkung steckt so dahinter? Und da sind wir wieder bei dem, was ich heute sehr mitnehme aus unserem Gespräch. Erkenne dich selbst. Das ist in dieser Zeit, glaube ich, wichtiger denn je. Ne? Und wir können es für uns alleine tun, uns allein diesen Raum nehmen. Aber dann braucht es auch diesen gemeinsamen Raum, ne? Dieses besprechbar machen, dieses offen über Bedürfnisse, Interessen, Unsicherheiten sprechen und schauen, wie verändert sich Arbeit, ne? Und wie können wir es so gestalten, dass es für uns gut ist, dass es für ein Unternehmen gut ist. Klar, Leistung bringt und Leistung fördert und trotzdem wir als Menschen da nicht hinten runterfallen. Ne?
Ja, und als Ergänzung zu erkenne dich selbst. Ich habe 2 pubertierende Kinder. Es ist interessant, wie die glauben, wer sie sind und was sie antreibt. Also auch die eigenen Antreiber hinter erkenne dich selbst herauszufinden. Ne? Warum mache ich Dinge? Warum habe ich den Wunsch zu promovieren oder warum habe ich promoviert? War das wegen der wissenschaftlichen Forschungsqualität oder war das, weil ich einen Doktor auf meinem Namensschild haben will? Beides völlig fein, ne? Ist beides cool. Jeder darf das alles machen, aber das ist trotzdem interessant und auch relevant. Was hat uns in den letzten 20 Jahren in bestimmte Entscheidungen gebracht? Warum sind wir an welchen Stellen abgebogen? Warum sind wir manchmal in Konfrontation gegangen und manche anderen Male nicht, etc. pp. Da steckt so viel drin. Und ich glaube, da neutraler und wohlwollender mit sich umzugehen, um zu einfach ein Stück mehr Wahrheit zu finden, hilft uns dann auch besser zu führen. Uns selber, aber auch das Umfeld.
Lasse, ich bin super gespannt, wo wir 2029 stehen. Ich spreche schon mal die Einladung aus. Vermutlich stehen wir da dann bei, keine Ahnung, 300, Podcast-Folge 300 oder so. Mal gucken, ob wir das dann überhaupt noch selber machen oder ob wir unsere Bots hier miteinander die Zukunft aushandeln lassen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast in die Arbeitswelt der letzten Jahre, was da rund um New Work eigentlich so passiert ist, aber auch, warum das auch die Gedanken dahinter wichtiger sind denn je, auch in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden. Alles Gute für dich. Erkenn dich immer selbst und bis ganz bald.
Danke dir für die Einladung, Benjamin. Bis bald, genau.
Das war Leading Well, heute mit Lasse Reingans. Ja, mir begegnet die Frage immer wieder, ist diese New Work-Bewegung eigentlich schon tot? Und wenn du mich fragst, ich glaube, nein, sie ist noch sehr lebendig. Sie wird halt oft falsch verstanden oder findet sich in einer anderen Form dann doch in unserer Arbeit und auch in vielen Unternehmen wieder. Denn im Kern ging es ja nie nur um Homeoffice, ein paar Tischkicker oder Flexibilität, sondern um etwas viel Grundsätzlicheres. Und zwar, wie schaffen wir eigentlich eine Arbeit, in der wir als Menschen wirksam sein können, in der wir unser Potenzial wirklich entfalten können, ohne daran kaputt zu gehen? Wie arbeiten wir auch gut zusammen, gerade in Zeiten von Unsicherheit, von Veränderung und Komplexität? Und genau deshalb finden sich auch Kerngedanken von New Work selbst heute noch in ganz unterschiedlichen Aspekten unserer Zusammenarbeit wieder. Egal, ob das Themen sind wie psychologische Sicherheit, gemeinsames Lernen, natürlich Selbstreflexion in der Führung auch, aber auch die Fähigkeit, Veränderungen nicht nur auszuhalten, sondern gemeinsam zu gestalten. Ich glaube, es liegt jetzt an uns, die Arbeitswelt weiterzuentwickeln, nicht nur von Trend zu springen, sondern wirklich zu verstehen, was sind denn die Probleme, was sind denn die Fragen, die wir lösen wollen, auch mit New Work und dort beständig dran zu arbeiten. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen möchtest, lass uns gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Inhalte hier ein bisschen sichtbarer werden. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.